Radio Rebell. Podcast Archiv. Zur Sendung vom 18. Juli 2013. Thema und Überschrift: Mick Jagger zum 70. Geburtstag. Seine Musikaktivitäten jenseits der Rolling Stones.
Hi, this is Mick Jagger and you're listening to the best radio station around.
Oh, vielen Dank, Herr Jagger, für dieses Lob. Aber natürlich sagt er das jedem Radiofuzzi, der ihm ein Mikro unter die Nase hält. Time waits for no one, and it won't wait for me, sang Mick Jagger im Stones-Album It's Only Rock'n'Roll von 1974. Und weiter hieß es im Text: Die Zeit kann Gebäude zerfallen lassen und das Gesicht einer Frau zerstören. Tja, da muss er heute mal selbst in den Spiegel schauen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Nein, die Zeit wartet auf niemanden und wartet auch nicht auf ihn, Michael Philip Jagger, genannt Mick, von Beruf Oberstone und Gelegenheitssolist, der am 26. Juli 1943 geboren wurde. 1964 sang er Time is on my side. Und dass die Zeit offenbar noch auf seiner Seite ist, das bewies er zum Beispiel am 13. Juli im Londoner Hyde Park im Abschlusskonzert der Stones Tour 50 Years and Counting. Das Konzert und Mick Jaggers Performance sollen großartig gewesen sein. Auch mit 70 thront er agil und exaltiert wie einst über die Bühne, ist auch stimmlich fit, noch immer schlank und rank. Den Tribut ans Alter kann man an seinen gefärbten Haaren nicht ablesen, wohl aber am Faltenwurf seiner Gesichtszüge. Mick Jagger ist ein Phänomen, halb Rock-Exzentriker, halb englischer Landadliger. Für die einen ein eitler Selbstdarsteller, für die anderen der beste Rocksänger der Popgeschichte. Pete Townsend nannte ihn den klassischen Rock-Exhibitionisten. Seine Ex-Frau Jerry Hall warnte vor ihm, er sei ein gefährliches sexuelles Raubtier. Der Rolling Stone-Journalist Wolfgang Döbeling nannte ihn den umfassendsten gebildeten Mann des Popkosmos. Und die Zeit titulierte, er sei der berühmteste Popstar der Welt. Und der erfolgreichste sowieso, was sich allerdings nur auf seine Leitungsfunktion beim Unternehmen Rolling Stones bezieht, denn seine inzwischen 5 Soloalben sind zwar nicht untergegangen, waren aber in kommerzieller Hinsicht nicht weiter der Rede wert. Zu Mick Jaggers Soloalbum Goddess in the Doorway von 2001 machte der britische Daily Telegraph mit hämischem Unterton die folgende Rechnung auf. Von Mick Jaggers Album seien am ersten Tag der Veröffentlichung 954 Exemplare in England verkauft worden, vom Robbie Williams Album Swing When You're Winning dagegen am gleichen Tag 73.000. Aber ficht ihn das an? Mick Jagger singt im Titelstück seines Soloalbums Goddess in the Doorway. Da ist eine Göttin im Torweg und fragt, wie viel ich aushalte.
The voice to come. If you want the answer, there is only one, only one. The only one. Flesh is smooth and supple, and velvet as a night. Eyes are shot with diamonds, a mouth full of delight. There's a
Dämonen im Schlafzimmer, Hunde auf dem Dach. Ich bin im Keller und suche nach der Wahrheit. eine Göttin im Torweg. Ihr Fleisch ist weich und geschmeidig und samten wie die Nacht. Ihre Augen sind übersät mit Diamanten, ein Mund voller Sinnenfreude. Ich suche nach deinem Tempel, bin auf der Jagd nach deinem Heiligtum. So heißt es im sexuell aufgeladenen Text des Songs Goddess in the Doorway aus dem gleichnamigen Soloalbum von Mick Jagger aus dem Jahre 2001. Das Foto des ausklappbaren Booklets zeigt im Hintergrund einen wie verrückt gegen eine Panzerglastür springenden Jagger. Das Objekt seiner Begierde hinter der verschlossenen Glastür ist eine vergoldete, nackte Frauenskulptur. Da haben wir es wieder. Auch wenn diese Fotoinszenierung eine ironische Selbstspiegelung sein soll, deutet diese Darstellung doch an, was für Mick Jagger typisch ist und was ihm den Ruf als notorischen Schürzenjäger eingebracht hat oder als Lebemann des Rock oder als der ewige Stenz oder, noch weniger schmeichelhaft, als Berlusconi des Rock. Den letztgenannten Vergleich handelte sich Jagger für sein Bandprojekt des Jahres 2011 Super Heavy ein, weil er in einem Songtext von junger Mädchenhaut schwärmte und sich dabei von der jungen Soul-Sängerin Joss Stone begleiten ließ. Erst recht bei den Stones gerierte sich Mick Jagger immer wieder als sexbesessener Macho. Sein lüsternes Gegröhle ist fast in jedem dritten Stones-Song zu hören, so etwa im Song She's So Cold aus dem Album Emotional Rescue, über dessen Text Steve Appleford schreibt, Zitat, der Mann schäumt, keuchzt, lechzt, liegt praktisch am Boden und fleht ein unvorstellbar schönes Mädchen an, I'm a bleeding volcano. Ja, Jagger ist wieder heiß, steht vor blinder Lust in Flammen. Zitat Ende. Im Klassiker Start Me Up singt er unzweideutig You make a grown man come. 1983 im Album Undercover findet sich der Song She Was Hot, in dem es natürlich nur um Sex und nichts als Sex geht. Und im Song Love is Strong aus dem Voodoo Lounge Album lässt der Refrain auch keinen Zweifel daran, worum es geht. Love is strong and you're so sweet. You make me hard. You make me weak. Dass Mick Jagger nicht nur ein geiler Macho, sondern auch ein ziemlich guter Mundharmonikaspieler ist, beweist dieser Stones-Titel aus dem Voodoo Lounge-Album von 1994, Love is Strong. Das bis dato letzte Studioalbum der Stones, Bigger Bang, stammt aus dem Jahre 2005. Das letzte Soloalbum von Mick Jagger erschien im Oktober 2007 und ist eine Art Querschnitt aus seinen vier bislang veröffentlichten Soloalben She's the Boss von 1985, Primitive Cool von 1987, Wandering Spirit von 1993 und Goddess in the Doorway von 2001 plus einer Zugabe von drei unbekannten Songs. An diesem Zusammenstellalbum entzündete sich wieder der alte Streit unter den Stones-Fans, die nichts als den rockenden Rhythm and Blues-Stil der Marke Rolling Stones vom Oberstone gelten lassen wollten und Mick Jagger des Verrats bezichtigten, weil seine Solo-Songs mehr am Mainstream-Pop orientiert waren und kaum noch am Bluesrock seiner Hausband. Aber warum sollte Jagger auch auf seinen Soloplatten den allseits bekannten Stones-Stil pflegen? Dass er es aber gleich übertreiben musste mit, Zitat, Keyboard-Sample-Sounds, Streichersätzen, programmierten Beats und Synthi-Soundgewand, Reggae und sogar Dance-Grooves, das ging den Stones-Fans dann doch total gegen den Strich. Vom thematischen Material her unterscheiden sich seine Stones-Songs nicht unbedingt von seinen Solo-Songs. Der entscheidende Unterschied liegt im Sound, im Arrangement und in der tatsächlich mehr pop-orientierten musikalischen Gestaltung auf seinen Solo-Alben. Auf die Frage, ob er sich beim Songschreiben bewusst entscheiden müsse, ob er für ein Stones- oder für ein Solo-Album schreibe, antwortete Mick Jagger anlässlich der Veröffentlichung seines letzten Studioalbums Goddess in the Doorway,
I mean, there are certain songs on this record that could easily be for the Rolling Stones, but there's some that wouldn't be. And I don't think I differentiate that much. I just think it's... You differentiate perhaps in the treatments of them. The songwriting, I don't really differentiate, but the treatments and the way they're done is very different.
Mick Jagger sagte, es gäbe auf dem Album bestimmte Songs, die auch genauso gut für die Rolling Stones gepasst hätten und einige sicher nicht. Aber er glaube nicht, dass er da auf besondere Weise differenziere. Der Unterschied liege in der Ausführung. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das Titelstück seines Soloalbums Wandering Spirit von 1993 hätte auch einen guten Stones-Klassiker abgeben können. Im Stil eines Folk-Blues beginnt der Song, der sich gegen Ende zu einem Power-Blues-Rock in bester Stones-Manier entwickelt. Der Text scheint ein Stück kritischer Selbstreflexion zu enthalten. Im Refrain heißt es: Ich bin ein umherziehender Geist, eine ruhelose Seele. I'm a wandering spirit. Das Album Wandering Spirit, dessen Titelstück hier zu hören war, gilt unter Kritikern als Mick Jaggers bestes Soloalbum. Mit 4 Songs stellt dieses Album Wandering Spirit auch den größten Anteil von allen 4 Soloalben am Songprogramm des Best-of-Zusammenstellalbums. Diese bereits erwähnte Kompilation The Very Best of Mick Jagger enthält 3 bislang unveröffentlichte Songs, darunter eine Aufnahme aus dem Jahre 1973, interessanterweise produziert von John Lennon. Die Aufnahme entstand in Los Angeles während Lennons sogenanntem Lost Weekend, als er von Yoko Ono für einige Monate getrennt war und in L.A. nicht nur mit diversen Musikproduktionen beschäftigt war, sondern auch ein recht ausschweifendes Rockstar-Leben führte. John Lennon und Mick Jagger stellten für die gemeinsame Produktion eine illustre Begleitband zusammen, bestehend aus dem Cream-Bassisten Jack Bruce und dem Studioschlagzeuger Jim Keltner, der bei fast allen Lennon-Soloalben beteiligt war. Außerdem Jesse Ed Davis, ein bekannter US-amerikanischer Session-Gitarrist, Al Cooper an den Keyboards und Lennon-Kumpel Harry Nilsson fungierte als Background-Sänger. Des Weiteren hatte man eine Bläsergruppe und 2 Chorsängerinnen verpflichtet. Lennon selbst war als Musiker nicht beteiligt, sondern saß nur in Anführungszeichen im Produzentensessel. Mick Jagger wollte diese Aufnahme für sein erstes Soloprojekt verwenden, aus dem aber damals nichts geworden ist. Stilistisch ist der Song Too Many Cooks als Jazzrock angehauchter Bluesrock einzuordnen. Jack Bruce spielt einen tonreichen, nervösen Bass, der das Fundament des Songs prägt. Insgesamt ist die Aufnahme mit all den hochkarätigen Gastmusikern fast ein wenig überproduziert, passend zur Refrainzeile »Viele Köche verderben den Brei«. Allerdings kann hier von einem verdorbenen Klangbrei nicht die Rede sein beim Song Too Many Cooks. Eine Überraschung und absolute Rarität enthält das Best-of-Album von Mick Jagger mit diesem aus der Versenkung aufgetauchten, bislang unveröffentlichten Titel Too Many Cooks, eine seltene, um nicht zu sagen einmalige Zusammenarbeit von Mick Jagger und John Lennon als Produzent. Sehr viel bekannter wurden andere Kooperationen von Mick Jagger mit Rock- und Popstar-Kollegen und Kolleginnen wie etwa Michael Jackson and the Jacksons, Peter Tosh, Tina Turner, Bette Midler, Jerry Lee Lewis, Will.i.am und anderen. Unvergessen ist seine gesangliche Mitwirkung im Carly Simon Song You're So Vain. Die Songzeile Du bist so eitel, wahrscheinlich denkst du, der Song handle von dir, schien auf niemand anderen als Mick Jagger am besten zu passen. Schließlich hatten er und Carly Simon eine kurzzeitige Affäre, an die sich Carly Simon später aber nicht mehr so gerne erinnern wollte. Ganz anders übrigens als eine gewisse Linda McCartney, als Mick sie Jahre nach ihrem Date im Frühjahr 68 etwas kokett ansprach im Sinne von »Könnte es sein, dass wir uns vielleicht schon mal begegnet sind?« antwortete sie knapp und ungeschminkt »Yes, I fucked you in New York.« Eine weitere Kooperation entwickelte sich zu einem weltweiten Nummer-1-Hit. Im Juni 1985 gingen Mick Jagger und David Bowie gemeinsam ins Studio, um für das große Konzertspektakel Live Aid einen Beitrag zu leisten, der dann als Video im Live-Konzert und in der weltweiten Fernsehübertragung zu sehen war. Dancing in the Street, der von Marvin Gaye als Co-Autor mitgeschriebene Soul-Klassiker aus dem Jahre 1964, von Martha and the Vandellas veröffentlicht, stieg in der Neufassung der beiden Rockstars zu einem umjubelten Highlight des Live Aid Events auf. Neben dieser Videoeinspielung war Mick Jagger auch live im Philadelphia-Konzert von Live Aid vertreten, und zwar in einem Duett mit Tina Turner und dem Stones-Klassiker It's Only Rock'n'Roll. Das Duett mit David Bowie war unter enormem Zeitdruck eingespielt worden, doch beide, Jagger wie Bowie, war mit der schnell fertiggestellten Aufnahme hochzufrieden und das sicher zu Recht. Diese kurzfristig und schnell eingespielte, spontan und frisch klingende Neufassung des Soul-Klassikers Dancing in the Street bescherte dem Duo Mick Jagger und David Bowie einen Nummer-1-Hit, was für Mick Jagger ohne seine Rolling Stones eine einmalige Erfahrung blieb. Um kurz noch zwei weitere etwas ungewöhnliche Kooperationen anzuspielen, 1995 beteiligte sich Mick Jagger am Album The Long Black Veil der irischen Folkgruppe The Chieftains und sang einfühlsam das Titelstück des Albums. Und im Jahre 2006 erschien das Album Last Man Standing vom damals 71-jährigen Jerry Lee Lewis, dem letzten Verbliebenen des legendären Million Dollar Quartet Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins und eben Jerry Lee Lewis, dem letzten noch Lebenden des Quartetts. Das Album wurde mit einem beeindruckenden Star-Aufgebot eingespielt, darunter auch Mick Jagger, der gemeinsam mit Jerry Lee Lewis den country-esken Song Evening Gown aus Jaggers Soloalbum Wandering Spirit aufnahm. Beide Kooperationen sind nun in kurzen Ausschnitten zu hören, zunächst mit den Iren aus Dublin, The Chieftains und The Long Black Veil.
On a cold, dark night, there was someone killed 'neath the town hall light. Just a few at the scene, and they all did agree that the man who ran looked a lot like me. Well, the judge said, son, what's your alibi? If you're somewhere else, well, you don't have to die. People say you're a drinker, but I get sober half the time. People say you're a loser, but I get lucky on the side.
Bet you do.
But I can still hang the town, all the colors of your evening gown. While I'm waiting for your blonde hair to turn gray.
Evening Gown, das Abendkleid. Ein Song von Mick Jagger, hier gemeinsam mit Jerry Lee Lewis gesungen. Ich warte, dass dein blondes Haar grau wird, so heißt es im Refrain. Und im weiteren Songtext geht es nicht darum, dass sie sofort in die Wüste geschickt wird, sobald er das erste graue Haar an ihr entdecken kann. Nein, Mick Jagger kann auch ganz anders. Zu seinem letzten Solo-Studioalbum eröffnete er der staunenden Journalie, das Album habe vorwiegend romantische Songs zum Inhalt und einige Lieder, die sich mit spirituellen Dingen beschäftigen würden. Huch, dachten alle, Mick Jagger auf dem spirituellen Trip? Jein, beziehungsweise eigentlich schon, aber nur, wenn er bei seinem dicht gedrängten Terminkalender mal Zeit dafür hat.
I think that everyone has a spiritual side. It's very hard, I think, in today's life. Everyone's so busy and you can't really have a spiritual side or let in that side of you until you have some quiet and a little bit of repose. I don't mean to say you have to go to a monastery for months, but you have to have some sort of repose and quiet before that side of you will come alive. And I think that's very difficult because most people just get up in the morning and rush and clean your teeth and then you're straight off to work. You know, you don't have any time for anything. You come to the end of the day just exhausted. And so our life now is very fast and always in communication with other people. We never stop, you know. You're always available. Everyone's available in every kind of conceivable way. So there's very little time to let in this kind of influence.
Ich glaube, sagte Mick Jagger, jeder hat eine spirituelle Seite, aber es ist schwer, heutzutage in all der Geschäftigkeit diese Seite zu leben. Es geht nicht, ohne Ruhe und ohne Zeit dafür zu haben. Ich sage nicht, dass man monatelang in ein Kloster gehen soll, aber man muss dem Raum und Zeit geben, damit die spirituelle Seite zum Leben erweckt wird. Und das ist äußerst schwierig, wenn man früh am Morgen raus muss, schnell die Zähne putzen und dann zur Arbeit hetzen muss. Man hat jede Zeit für alles Mögliche und am Ende des Tages ist man erschöpft. Unser Leben ist sehr hektisch, man ist ständig in Kommunikation mit Leuten, ist ständig und überall erreichbar. Da gibt es also nur sehr wenig Zeit, diese Art von Einfluss an sich heranzulassen. Im folgenden Song hat er den spirituellen Einfluss ausgedrückt. Du kannst es im klaren blauen Himmel sehen. Du kannst es in den Augen einer Frau sehen. Du kannst es im Schreien deines Babys hören, im Stöhnen deiner Geliebten. Du kannst es spüren in einem Sandkorn. Ich sah es in der Mitternachtssonne und ich fühlte es im Rennen, das ich gewann. Ich höre es im stürmischen Wind und ich fühle es in der eiskalten Dämmerung. Und ich schmecke es im Wein und sehe es im Gesicht meines Vaters. Und höre es in einer Symphonie und ich fühle es in der Liebe, die du mir schenkst. Gott gab mir alles, was ich will, und ich gebe das alles dir. So heißt es im Text. Und dazu lärmt das Gitarrenbrett und Mick Jagger rockt und shoutet, wie man es von ihm seit 50 Jahren gewohnt ist. God gave me everything.
You can hear it in your lover's eyes. You can
ein Song für das Popradio. Knackige 3:30, kurz und genau das, was man von einem Mick Jagger erwartet, das Rock-Shouting und die Pose, die Attitüde. God gave me everything I want. Der Gott des Unterhaltungsbusiness hat ihn mit allem ausgestattet, was einem Sänger Gutes widerfahren kann. Geschätzte 350 Millionen und den unbezahlbaren Superstar-Status des größten lebenden Rocksängers. Der hat alles erreicht und kann sich alles leisten. Die Produktion des Kinofilms Enigma, das Erstellen eines Drehbuchs für einen Comedy-Film über die Musikindustrie, die Mitwirkung als Schauspieler im Kinofilm The Man from Elysian Fields und so weiter. Und natürlich kann er sich's erlauben, unter anderem mit der jungen Soul-Sängerin Joss Stone, die Supergruppe Super Heavy zu gründen, eine globale Pop-Rock-Dance-Band mit weltmusikalischen Elementen, zu deren Kern neben Jagger der Ex-Eurythmics-Macher Dave Stewart gehört, daneben Damian Marley, der jüngste Sohn der Reggae-Legende Bob Marley und der indische Musiker und Bollywood-Produzent A.R. Rahman, berühmt geworden durch seinen Soundtrack zum Kinofilm Slumdog Millionaire. Gemeinsam sind sie Super Heavy unter der Führung von Mick Jagger, versteht sich. Und Super Heavy, 2011 gegründet, will den Beweis erbringen, dass Rock, Reggae, Soul, Weltmusik und Dancefloor bestens zusammenpassen, was allerdings schon seit etlichen Jahren von diversen Indie-Rock-Bands und club-orientierten Projekten vorgemacht wurde. Der Sound von Super Heavy ist absolut Pop-Radio-tauglich. Das gleichnamige Album und eine daraus ausgekoppelte Single liefen im Herbst 2011 auch überall im Popradio, erreichten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Spitzenplätze in den nationalen Charts, allerdings nicht in England und noch weniger in den USA. Und die Stones-Anhänger schüttelten nur verwundert und irritiert den Kopf und die meisten Kritiker bezeichneten das Album als Ärgernis und deren Macher als Langweiler. Hat Mick Jagger das verdient, wenn er im wirklich toll produzierten Reggae Beautiful People im Kreise seiner Super-Heavy-Gefährten von den schönen Menschen singt und damit wahrscheinlich auch seine neue Zweitband meint?
Been stolen and been taken. Coordinating my locations. Been encrypted while I'm singing this song for you. Singing this song for you right now.
Klingt im flotten Reggae-Groove schon recht nett und im Text ranschmeißend anbiedernd, wenn Jagger und Co. singen: Hey, all ihr schönen Menschen, lasst euer Leben nicht an euch vorbeiziehen, entzündet es, lebt es aus, hier und jetzt, und lasst euch nicht von den anderen einschränken. Und dazu knödelt Mick Jagger mit einer gepressten Kratzbürstenstimme, als wolle er der gute Laune Reggae-Musik unbedingt etwas Borstigkeit entgegenquäken. Diese manieriert klingende Quäkstimme ist in den Songs des Super Heavy Albums ständig zu hören. Hier noch ein kurzes Beispiel. Auch im Song Miracle Worker von Super Heavy, der als Single ausgekoppelt wurde, bemüht sich Mick Jagger, seine Stimme so sehr auszuquetschen, dass nur noch ein Destillat von Rabengekrächze übrig bleibt. Viele Jahre zuvor hatte er seine Stimme schon mal eigenartig verstellt, damals, 1980, noch deutlicher und irritierender, als er die Eunuchenstimme der Bee Gees nachäffte und ebenfalls im Falsett sang, aber mit einer eigenartig nervösen Kopfstimmfärbung, für die Mick BG Jagger nur Spott von Seiten der Kritik erntete. Der Saxophonist Bobby Keys, der bei dieser Aufnahme beteiligt war, sagte später: Als Jagger diesen Minnie-Maus-Gesang anstimmte, konnte ich es einfach nicht fassen. Ich hielt es für einen Witz. Ich konnte es kaum glauben.
Is there nothing I can say? Nothing I can do? Change your mind.
Für die meisten harten Rockfans unter den Stones-Anhängern war dieses wimmernde Knabengesäusel aus der Munde ihres ansonsten so schön gnadenlos rührenden Rockidols nur oberpeinlich. Für Mick Jagger selbst war sein Kopfstimmengesang eine emotionale Befreiung, wie es der Titel Emotional Rescue ausdrückte. Auch wenn die Rockfraktion die Nase rümpfte, dem Poppublikum schien die komische Mickey-Maus-Stimme von Herrn Jagger und der für die Stones ungewohnte Disco-Beat zu gefallen, denn die Single Emotional Rescue kam in die Top 10 auf beiden Seiten des Atlantik. Das gleichnamige Album erreichte sogar Platz 1. Doch Mick Jaggers Kindergesang auf den Spuren der Bee Gees und Schlümpfe sollte eine einmalige Verwirrung bleiben. Fürderhin klang sein Organ wieder so wie gewohnt und wie sich der durchschnittliche Stones-Fans das wünschte. Zu viele Experimente mag übrigens der gemeine, konservative Stones-Fan eher nicht, vor allem nicht beim Zeremonienmeister und Vorsänger Mick Jagger. Seine Bühnenpräsenz prägte das Image der Stones von Anfang an. Seine unverkennbare Stimmgebung und seine Show machten ihn zum Prototyp des Rocksängers schlechthin und zum bekanntesten Rockstar der Welt. Über Mick Jaggers Live-Performance kann man im Rocklexikon alles Zutreffende nachlesen. Zitat: Seinen ekstatischen Bühnenstil, der zum optischen Zentrum der Stones-Show wurde, modellierte Jagger nach dem Vorbild des schwarzen Entertainers James Brown, dessen wilde Gestik er zu einer vibrierenden, nervös überzüchteten, stets die Grenze der Selbstparodie streifenden Sexualgymnastik choreografierte. Zitat Ende. Die meisten Kritiker loben die Platten der Stones und damit die Kreativität des Songschreiberduos Jagger Richards im ersten Jahrzehnt, also etwa von 1964 bis 1973. In dieser Zeit gelang den Glimmer Twins, wie das Duo Jagger Richards genannt wurde, eine, Zitat, unerhörte Reihung stilprägender, welteinreißender, herzzerfetzter Lieder, die Jagger und Richards damals nicht wie heute im 8-Jahrestakt, sondern im 8-Wochentakt herausgehauen haben und die sie bis heute mit dem nimmermüden Arbeitsethos eines Aufsteigers Jahr ein, Jahr aus auf großen und größten Bühnen reproduzieren. Rolling Stones und Sisyphos, da mag es ja auch eine Gemeinsamkeit geben und man hat ja sonst nichts gelernt. Dies schrieb der Jagger-Kenner und Stones-Fan Karl Bruckmeier in der Süddeutschen. Und weiter schrieb er, diese großen alten Songs, die bis in die Ära von Sticky Fingers, Exile on Main Street und Goat's Head Soup veröffentlicht wurden, hätten so viel an Energie gespeichert, dass die Stones an ihnen hängen könnten wie an einem Tropf. Und dass diese Songs mit jedem Hören, jedem Spielen etwas von dieser ungeheuren Kraft abgeben würden, dem Musiker wie dem Zuhörer. Diese Songs würden leben und sie würden Leben spenden bei jedem Stones-Konzert, auch heute noch. Vielleicht sogar mehr denn je, alleine die Songs. Denn diese seien keine Imitate, Selbstzitate, Derivate gewesen. Sie waren und sind keine mittelguten Oldies, sie waren und sind die wahrhaft großen Knaller, schrieb Karl Bruckmeier. Aber mit allem, was nach 1973 kam, geht er ins Gericht und verdammt alles, sicher überzogen, als Mittelmaß, als mittelgute Oldies mit den formelhaften Selbstzitaten. Die Stones wählten den Mittelweg. Wörtlich heißt es bei ihm, tatsächlich Emotionales wird oben und unten gekappt, Kontroverses ausgespart, Subversives dem Bedürfnis nach Einfachheit geopfert, ästhetisch Verstörendes erst gar nicht in Erwägung gezogen. Jedes Mal aufs Neue bekommen wir ein Dutzend mittelguter Songs vorgesetzt, die irgendwie ältlich wirken, aber auch nicht weiter stören. Die wohlwollende Kritik murmelt etwas von zu den Wurzeln zurückgefunden, die weniger gütigen raunzen ewig das Gleiche. Und dann ist die Platte auch schon wieder vergessen. Zitat Ende. Aber Mick Jagger riskierte auch ab und an etwas. Mit seinen Stones wurde sogar auch mal konkret politisch, etwa mit der Single High Wire vom März 1991, musikalisch zwar voller Selbstzitate, textlich aber mutig. Jagger macht hier die Rüstungsexporte der Industriestaaten für den Golfkrieg verantwortlich. Hier nur ein kurzer Ausschnitt.
Toy, disco, play out the fuse. Got no
Musikalisch wie gehabt, doch textlich politisch kritisch wie selten zuvor, reihte sich Mick Jagger mit der Single Highwire kämpferisch in die Schar der entschiedenen Kriegsgegner zu Zeiten des ersten Irakkrieges ein und handelte sich deshalb harsche Kritik von den konservativen britischen Tories ein. Im Song Sweet Neocon aus dem Album A Bigger Bang von 2005 wurde Jagger noch massiver, attackierte hier den wirtschaftsliberalen, neoimperialistischen Kriegstreiber Herrn Bush Jr. und ging ihn frontal an mit den Worten: Sie nennen sich einen Christen, doch für mich sind Sie nur ein Heuchler. Sie sagen, Sie seien ein Patriot, doch ich denke, that you are a crock of shit. Das übersetze ich jetzt lieber nicht. Mick Jagger und die Stones zeigten sich hier angriffslustig, textlich explizit und musikalisch in ihrem bluesrockenden Element. Mit einem mini kurzen Ausschnitt aus dem Stones-Titel Sweet Neocon geht der Kramladen von und mit Volker Revell zum 70. Geburtstag von Mick Jagger zu Ende. You call yourself a Christian. I think that you're a hypocrite. You say you are a patriot. I think that you're a crock of shit. And listen out of gasoline. A drink.